Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Vor die Rissen wegrennen.
Ja. Also, wunderschönen guten Abend. Wir sind hier die Letzten für den heutigen Tag. Es geht um die Blaulicht-Krimireihe, eine Krimireihe seit 1958, und zwar aus der ehemaligen DDR. 1958 erschien der erste Blaulicht-Krimi in der DDR. Der hieß damals aber noch gar nicht Blaulicht-Krimi, es hieß Kleine Erzählreihe. Und zwar hatte das Ministerium für Inneres der Deutschen Demokratischen Republik 1958 ein Problem. Es fanden sich nicht genügend junge Leute, die gerne in die Volkspolizei eintreten wollten. Weil 58 war ja noch gar nicht so lange nach dem Krieg und viele hatten einfach keine Lust mehr, eine Uniform zu tragen. Deshalb kam der Minister des Inneren auf die Idee, wir machen eine kleine Erzählreihe aus dem realistischen Polizei, also aus der realistischen Polizeiarbeit, und dann, wenn das erschienen ist, werden die jungen Damen und Herren zuhauf in die Polizeiarbeit strömen. Also die ersten Hefte erschienen zunächst im Verlag des Ministeriums des Inneren zur Werbung für die Polizei. Das bekam Johannes R. Becher mit. Wer also DDR-sozialisiert ist, weiß, wer Johannes R. Becher war. Er war damals Minister für Kultur. Der sah diese kleine Erzählreihe und dachte sich, aha, jetzt schreibt die Polizei auch schon Bücher. Kleine Erzählungen. Und er war der Meinung, die Polizei sollte Kaninchendiebe fangen, den Verkehr regeln, aber nicht anfangen, Bücher zu schreiben. Und nahm diese Reihe dem Ministerium des Inneren weg und gab es dem neuen Verein, also dem neuen Verlag, Das Neue Berlin. Dort erschien dann die Blaulichtreihe, und zwar als kleine Erzählreihe, und ab der 17. Nummer wurde sie dann nummeriert und erschien bis zur Nummer 285 bis zum Ende der DDR als Blaulicht-Krimi-Reihe. Mal um die heutigen Preise mal mit den damaligen Preisen zu vergleichen. Es gab zwei unterschiedliche Heftgrößen, also Umfang, zwei unterschiedliche Umfänge bei den Heften. Das war einmal die 24-seitigen Hefte, die kosteten 25 Pfennig. Und die 64er Hefte, die kosteten 45 Pfennig. Wer also noch ein altes Blaulicht zu Hause hat und am besten das mit der Nummer 285, kann das jetzt bei eBay versteigern. Die Angebote liegen um die 40 Euro. Das heißt, wer damals 1989 45 Pfennig der DDR investiert hat, hat heute die Chance, eine gute Rendite zu machen. So, 1994 übernahmen wir als Verlag die Reihe und gaben diese Hefte mit einer neuen Zählung wieder raus. Das heißt, wir übernahmen eigentlich nicht die Reihe, wir übernahmen den reinen Titel. Also Blaulicht. Und wir haben uns dann auch immer brav beim Verlag, Das Neue Berlin, viele Jahre bedankt für die Übergabe des, für die Überlassung des Titels. Und bei uns erschienen sie dann auch wie damals als Hefte. So. Jetzt sind wir nochmal bei den als Beispiele. So sahen die Hefte zu DDR-Zeiten aus. Ja, Mord auf der Autobahn, brennende Kulissen. Und sie gab es eigentlich an jedem Kiosk mal mehr und mal weniger. Zu dieser Reihe kann man noch Folgendes sagen. Ich muss jetzt noch mal zum Sandmann. Der Sandmann der DDR hat ja überlebt. Und hallo? Ach so. Und der Sandmann war ja eigentlich ein Schnellschuss. Es sprach sich in der DDR rum, im Westen sollte ein Sandmann kommen und dann wurde ganz schnell in der DDR ein Sandmann erfunden. Und den haben wir. Und es sprach sich noch was rum. Es sollte in der Bundesrepublik ein abendfüllender Krimi gedreht werden und die hießen damals Stahlnetz. Und da wollten wir nicht die Letzten sein, sondern da wurde gesagt, wenn die einen armfüllenden Krimi drehen können, dann können wir das schon lange. Und die hießen dann Blaulicht. Also wurden aus dieser Reihe, gab es also Krimis, die Blaulicht hießen. Die gab es bis 1961. Viele dieser Krimis, die im Fernsehen der DDR liefen, hatten Hallo, ja, hatten eine Lösung. Die Lösung für die Verbrechen kann man ganz einfach umschreiben. Alle Spuren führen nach Bonn. Das heißt, da ja in der DDR per se die besseren Menschen waren, konnten also die ganzen Verbrecher, die Imperialisten, die Sabotagenten und Spioneure, konnten ja nur aus dem Westen sein. Das klappte natürlich ganz fantastisch bis 1961. Und dann weiß ich nicht, vielleicht fällt dem einen oder anderen ein, warum dann 61 nicht mehr die Spuren nach Bonn führen konnten, weil das schwierig war. Dann gab es eine Überlegung, haben wir überhaupt üble Gestalten, mit denen wir Krimis drehen können? Gibt es bei uns überhaupt außer Kaninchendieben und Leuten, die mit dem Trabant zu schnell in der 60er-Zone fahren? Gibt es überhaupt böse Menschen? Da wurde lange drüber nachgedacht. Es wurde auch versucht, Filme zu drehen, so mit Laubendiebstahl und so, aber das riss die Leute nicht in den Fernseher, also vor die Fernseher. In der Zwischenzeit hatte sich im Westen auch einiges geändert. Stahlnetz war nicht mehr, es kam dort der Tatort und wir in der DDR, ich sag wir in der DDR, weil ich da sozialisiert bin, kamen dann auf die Idee und sagten, wenn die das umnennen, können wir das auch umnennen. Also Polizeiruf 110 war eine geniale Idee. Jetzt weiß man wenigstens, wie man die Polizei anruft. Das ging dann, das entwickelte sich nur so weit zu den Sachen. Es wird öfter mal gesagt, Die erste ermittelnde Polizei im TV-Fernsehen war bei Tatort. Das ist völliger Quatsch. Die erste ermittelnde Polizei war bei Polizeiruf 110. Das hatte nur ein Problem, da ja die Studienplätze und die Abiturienten getaktet waren und jetzt eine Frau, ermittelnde Kommissarin, also damals Leutnant war, wollten auf einmal viele junge Mädchen gar nicht mehr Apothekerin werden, Ärztin werden oder Kindergärtnerin, sondern wollten zur Polizei. Das brachte alles durcheinander. Also wurde die Dame wieder abbestellt. Aber der erste ermittelnde Weibliche war in der DDR. So. Jetzt mache ich mal hier.
Wie viel habe ich? Ich habe noch ein paar Minuten. Habe ich noch ein paar Minuten?
Ja, jetzt ist
20
vor.
Ja, was? Schon 20 rum?
20 vor.
20 vor, okay. Dann habe ich hier einige Beispiele. Das ist zum Beispiel eine Magdeburger Autorin, Inge Meyer, der Mann im Nebel, die also dort viele Krimis geschrieben hat. Frau Meyer, Frau Hahnfeld, ich habe dafür einige Beispiele. Wer dann nachher noch Fragen hat, kann dazu fragen. Jetzt fragen Sie sich natürlich als Autor, also wenn Sie Autoren sind oder sind, dass man sagt, 45 Pfennig kostet so ein Blaulicht. Ist das denn für den Autor überhaupt ein gutes Geschäft? Bei einer Auflage von 200.000, die auch vergriffen wurde, gehen selbst Pfennige in ein gutes Geschäft über. Also diese Reihe wurde gut verkauft. Und wie gesagt, 229 bis 285. Insgesamt sind 331 Blaulicht-Krimis bis heute erschienen. Die alte Frau am Fenster von Inge Meyer habe ich persönlich erlebt, den Krimi. Ich wohnte nämlich gegenüber von Frau Meyer in derselben Straße. Und in der Straße, die alte Frau am Fenster, tauchten alle Leute, die da wohnten, in diesem Krimi auf. Und ich auch. War auch keine gute. Hat Frau Meyer damals nicht viel Sympathien in der Straße eingebracht, weil die Krimis ja gelesen wurden. Und da sagte der, soll das etwa mein Sohn sein? Also man soll als Autor auch schon aufpassen, wie man die Sachen macht. Jedenfalls ging es dann bis 1994 weiter. Und dann erschien bei uns erst ich, dann du, Tod auf dem Papier, die Zeit läuft, tödliches Erbe und so weiter. Wir könnten jetzt alle aufzählen, aber das wollen wir nicht. Ich zeige Ihnen lieber mal ein paar Bilder. Und von der Nummer 25, 26, 27 änderten wir das dann in Taschenbücher. Wir haben jetzt bis zur Nummer 46 dort Taschenbücher herausgebracht. Sie können ganz einfach ausrechnen. 94 haben wir es übernommen. Heute haben wir haben also 24. Geburtstag. Und 46 sind erschienen, also können Sie ausrechnen, wie sind. Die liegen übrigens alle vorne und jetzt muss ich natürlich, weil ich das verpennt habe, Frau Monika Helmicke begrüßen. Die hat den letzten Krimi bei uns verbrochen. Den würde ich, weil ich sage das, bei Krimis darf man Verbrechen sagen. Und zwar betreutes Leben, wer also damit zu tun hat, es geht um Betreuung. Aber Frau Helmicke hat natürlich auch noch viele andere Krimis geschrieben. Da sie sich sehr lange und sehr viel im Jahr in Norwegen aufhält, ist der letzte Krimi von ihr dieser Krimi. Und sie wird heute einige Zeilen oder einige Seiten aus einem Krimi lesen, der nicht in der Blaulichtreihe erschienen ist, und in Norwegen spielt. Und ich würde ihr jetzt das Wort übergeben.
Schönen Dank. Ja, ich wurde ja schon vorgestellt damit, dass ich sehr viel in Norwegen lebe. Seit 21 Jahren lebe ich die Hälfte meines Lebens in Norwegen mit Familie, mit meinem Mann, der auch Autor ist. Und etliche Bücher sind erschienen, Reisetagebücher, Krimis, die sich mit Norwegen beschäftigen. Ich habe zwei Norwegen-Krimis herausgebracht. Das eine heißt Sucht mich nicht, das ist der erste Norwegen-Krimi. Da habe ich so ein bisschen, was der Herr Block gerade von Inge Meyer erzählt hat, dass die sich alle erkannt haben, das habe ich dort auch gemacht, weil das natürlich für einen Autoren immer leichter ist, wenn er eine Figur vor Augen hat. Und die Namen habe ich auch nicht wesentlich verändert. Aber da die auf Deutsch erscheinen und unsere Freunde alle Norweger sind, hoffe ich, dass sie das nicht mal lesen, denn da kommen natürlich auch Mörder vor. Und der zweite Norwegen-Krimi, der ist gerade erschienen. Ich habe ihn selber hier erst auf der Leipziger-Messe gesehen. Und das ist dieser, der heißt Fischerkrieg. Und daraus möchte ich den Anfang lesen, also fast den Anfang. Die kleine Ortschaft Granlund liegt direkt an einem schmalen Fjord auf einer Halbinsel. Nicht mehr als 30 Leute leben hier, die meisten ältere und alte Leute. Die Jungen sind zumeist in den Süden Norwegens gezogen. Sie scheuen die rauen Winter und ziehen der Arbeit nach, die es natürlich in den größeren Städten des Südens mehr gibt. Es ist ein ruhiges Leben hier. Die Leute besuchen einander, treffen sich sonntags beim Spaziergang auf dem Schotterweg, der an den Häusern entlang führt, immer parallel zum Ufer. Das heißt, nicht alle fügen sich so gut in diese kleine Gemeinschaft. Einige halten sich total abseits, besuchen niemanden und werden von niemandem besucht. So der bereits vorher genannte Jan Otto. Der einzige Kontakt zu den Leuten besteht in seiner Eigenschaft als Fischverkäufer. Dabei braucht man aber nicht viel zu reden. Fischart, Gewicht, Preis. Das passt den meisten nicht, aber sie kaufen trotzdem den Fisch lieber bei ihm, weil er so billig ist. Da kommen auch Käufer aus der näheren und weiteren Umgebung. Was Ewald, der bis vor kurzem der einzige gewesen war, der so nebenbei frischen Fisch verkauft hatte, zunehmend ärgert. Und das ist auch das Einzige, über das er spricht, wenn Besuch da ist. Und wie jetzt Herberg, die nach Heilbutt fragt. Weil du es bist, sagt Ewald und holt ein Packen Filet aus dem Tiefkühlschrank. Der Schweinehund hat ja mit seiner kilometerlangen Leine alles weggeholt. Was hab ich früher für schöne Heilbutts gefangen? Eigentlich das ganze Jahr über. Jetzt ist es etwas ganz Besonderes. Du könntest doch auch eine Leine legen, schlägt Herberg vor. Darauf geht aber Ewald nicht ein. Kommt hierher, angeblich weil er Sehnsucht nach der Heimat hatte und fängt mir die Fische und die Kunden weg. Als junger Kerl ist er in den Süden, hat sich eine goldene Nase verdient und jetzt als Rentner kommt er zurück ins Elternhaus und glaubt, wir freuen uns alle. Aber wir freuen uns doch auch, wenn mal einer dazukommt und nicht nur alle immer wegziehen. Was habt ihr denn von dem, höhnt Ewald? Der spricht doch mit keinem. Den sieht man nie, außer auf dem Wasser, wo er seine kilometerlangen Netze und Leinen auslegt. Was habt ihr von dem? Und Kommunist ist er auch noch geworden. Jan Otto, Kommunist? Wie kommst du denn da drauf? Setzen die Kommunisten nicht überall ihre rote Fahne hin? Und jetzt ist unser Fjord auch kommunistisch geworden. Habeck lacht. Ach, du meinst deine Netzbojen mit der kleinen Fahne dran? Eine rote Fahne ist eine rote Fahne. Sieht man doch. Was habt ihr von so einem? Das mit der Fahne war natürlich ein Witz. Ansonsten hat er wohl recht. Die Gemeinschaft hat nichts von so einem, der sich immer nur ausschließt. Aber die Leute haben Ewalds Tiraden allmählich satt. Bald wird er auch den letzten Kunden vergrämt haben und so teuer wie der ist. 2,5 Kilo, 150 Kronen. Habeck packt den Fisch in ihre Einkaufstüte und verlässt Ewald nach einem kurzen Gruß. Vielleicht hätte sie doch lieber zu Jan Otto gehen sollen. Der Ewald wird langsam ausverschämt. Vermutlich, weil so wenig Kunden zu ihm kommen. Und dann seine ewige Meckerei auf Jan Otto. Sie mag den Mann auch nicht besonders. Das hat noch seine Gründe in der Vergangenheit. Aber auch deshalb, weil er sich aus allem ausschließt. Auf Facebook soll er ja viel schreiben. Doch sie benutzt sowas nicht. Hat keine Lust mehr auf ihre alten Tage damit anzufangen. Obwohl Norma ist ja noch älter. Also im Internet ist er ein ganz anderer. Rede- bzw. schreib- und erzählfreudig. Endlich ist Frühling, der Schnee ist weiter geschmolzen, hält sich nur noch in einzelnen Placken an den Berghängen. Das dörfliche Leben geht seinen friedlichen Gang. Auch Jack hat seine Schafe aus dem Stall entlassen. Auf dem Wasser sieht man an windstillen Tagen Ewald, der geruhsam den Köder von der Spindel ins Wasser lässt und Fische aus dem Wasser hebt. In den Morgenstunden ist bereits Jan Ono auf dem Fjord, holt seine Netze ein und legt sie gleich wieder aus, manchmal sogar an der gleichen Stelle. Dann hat er dort Fisch gefangen, es ist also alles wie immer. Ewald hat noch nicht alle seine Käufer vergrämt. Signe holt sich nach wie vor frischen Fisch, wenn er aus der Stadt wieder zu seiner Hütte gefahren ist. Das kommt alle 4 bis 6 Wochen vor. Und nun hat er also Appetit auf frischen Seelachs von Ewald. Frischen kannst du noch nicht bekommen, den gibt's erst im Sommer. Aber eingefrorenen kannst du gerne haben. Wigner will keinen Eingefrorenen. Dann nimmt er lieber Dorsch vom Vortag und fragt wie beiläufig nach Jan Otto, weil es ihn eigentlich auch immer amüsiert, wie Ewald sofort zu schimpfen beginnt. So auch diesmal. Jetzt wird er ganz verrückt. Ist zu faul, die Netze täglich einzuholen. Macht ja auch viel Arbeit. Kann ich mich vorstellen. Jetzt lässt er sie einfach liegen. Dass seine Kunden das mitmachen. Die liegen jetzt schon 3 Tage, ohne dass Sturm wäre oder so. Das ist die reine Faulheit. Die schönen Fische, die so vergammeln. Vielleicht ist er ja krank. Aber Ewald schnauft nur verärgert, murmelt wieder was von faul, nimmt das Geld und Wigner verschwindet wieder. Das war am Vormittag. Am Nachmittag hört man einen gellenden Schrei. Das heißt, es hören ihn nicht so viele, weil die Häuser viel zu weit auseinander stehen. Ewald könnte ihn hören, wenn er nicht gerade wieder auf seinem Boot säße. Aber Norma hört ihn. Deren Häuser liegen jeweils nicht weiter als 200, 250 Meter entfernt von Jan Ottos. Norma und Edmund, ihr Mann, stehen bereits auf ihrer Terrasse, als eine Frau den Weg von Jan Otto zur Straße hinunterläuft. Als würde sie verfolgt, so sagen es später die beiden alten Leute. Übrigens die Ältesten in der Siedlung, beide schon über 80. Norma hat die Frau angerufen, als sie an ihnen vorbeilaufen will. Vielleicht hat sie die beiden auf der Terrasse nicht gesehen. Schließlich liegt Edmunds Haus 50 Meter über dem Weg. »Kitty, was ist denn los?« Kitty bleibt stehen. »Komm hoch«, ruft Norma. Und als die Frau schwer atmend und kreideweiß im Gesicht bei ihnen ankommt, nimmt sie sie fürsorglich am Arm und meint, »Was immer du für ein Gespenst gesehen hast, ruh dich erst mal aus und trink eine Tasse guten Kaffee. Ich habe auch noch Kuchen von gestern.« »Kein bisschen krieg ich runter«, stöhnt Kitty und lässt sich auf einen Küchenstuhl plumpsen. »Den Anblick vergesse ich mein Lebtag nicht.« Kitty wohnt in Grünwag, keine 10 Kilometer von Granlund entfernt. Natürlich kennt man sich. Sie kommt regelmäßig, um bei Jan Otto Fisch zu kaufen, erzählt sie, als sie wieder zu Atem und zur Stimme gekommen ist. Aber das weiß Norma natürlich. Nun red endlich, knurrt Edmund. Welcher Geist ist dir über den Weg gelaufen? Warum die Männer immer so ungeduldig sind, denkt Norma. Man muss die Leute einfach reden lassen, dann erfährt man schon, was man will. Alles voller Blut, ächzt die Frau, und da lag ein Mann drin. Jan Otto? Weiß ich doch nicht, hab ihn nicht umgedreht, bin nur weggelaufen. Aber wer soll es denn sonst sein? Wir müssen die Polizei anrufen, sagt Norma resolut. Sie scheint merkwürdig gefasst ob dieser Aussage. Edmund, mach du das, ich kümmere mich weiter um Kitty.
So, jetzt sind wir also mit der Lesung am Ende. Wie gesagt, die Bücher sind hier vorne. Die Autorin würde auch ihre Krimis, wie viel Blaulicht hast du? 4?
4
Blaulicht-Krimis, die es hier vorne gibt, signieren. Natürlich auch die beiden Norwegen-Krimi, die wir mit haben. Und Sie können uns hier den Gang runter am Stand 302 besuchen. Dort haben wir die gesamte Palette, auch die Blaulichthefte, die bei uns im Verlag vorher erschienen sind, im Angebot. Vielleicht sind Sie ja morgen auch auf der Messe. Dann können Sie gerne bei uns reinschauen. Bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.